Moin! Legen wir los mit einem Kommentar zu Satz 3 aus der letzten Vorlesung. Ich habe jemand darauf angesprochen, dass da stand, MK ist mit irgendwelchen Sachen ein Ring. Und dann wurde sich zu Recht gewundert. Also vielen Dank, dass Sie mir diese Frage gestellt haben. Ich habe dann gesagt, ich schreibe es nochmal ran, so wie es richtig ist. Erstens, um rauszufinden, ob sich da jetzt nur ein paar einzelne Leute verschrieben haben beim Abschreiben oder ob ich es falsch angeschrieben habe. Und auch um einfach sicherzustellen, dass Sie es richtig in Ihren Heft haben. Vorlesung, was steht da bei Ihnen? Wenn da schon ein Kreuz entsteht, bei der zweiten Aussage, bei der Ringaussage, dann haben Sie alles richtig gemacht und dann können Sie den Kommentar ignorieren. Wenn da aber bei der zweiten Aussage bei Ihnen Endkreuz M steht, dann haben Sie sich da beim Abschreiben vertan und dann sollten Sie es korrigieren. Denn es sind zwei verschiedene Aussagen. Einmal gibt es da eine Menge von Matrizen, die einen Vektorraum bildet und da stand Endkreuz M und die beiden dürfen verschieden sein. Und dann gab es eine Aussage, wo stand, dass etwas einen Ring bildet. Und da müssen die Matrizen quadratisch sein. Schauen Sie bitte einfach nochmal nach. Denn wenn sich ein, zwei Leute verschrieben haben, dann ja vielleicht auch noch ein paar mehr. Einfach nur mal gucken. Weiter geht es mit einem Bild zum Thema Abbildungsmatrizen. Das ist nicht wirklich ein Bild, das ist eher so eine Skizze oder Gedächtnisstütze. Und ich habe die angemalt. Variationen davon habe ich in fast jeder Vorlesung. Ich habe das angemalt, weil ich ganz häufig gefragt werde von Leuten, wie kann ich mir das merken, wie man diese Abbildungsmatrizen bastelt? Woher weiß ich, welche Basis was bedeutet? Und deswegen denke ich mir immer etwas aus. Keine zwei solchen Bilder sind genau gleich. Variieren Sie, machen Sie es farbig, malen Sie noch irgendwelche albernen Details daran. Hauptsache, Sie können sich das merken. Die Idee dahinter steckt ist ganz einfach. Ich merke mir, was diese Abbildungsmatrix tut oder auch wie ich sie aufstelle, indem ich mir so Eselsbrücken mache, was dann passiert. Ich muss anfangen mit der geordneten Basis, die mir gegeben ist für meinen Startbereich. Die Vektoren, die da drin stehen, bilde ich nacheinander mit Alpha ab. Deswegen steht hier mit Alpha abbilden. Dann kommt etwas raus. Das ist im Zielbereich. Jetzt kommt die Basis zu gut, die wir gegeben haben für den Zielbereich. Mit der muss ich die Bilder darstellen und dann kommen Koeffizienten raus, die ich in die Matrix schreibe. Deswegen in C gut darstellen. Das ist wenig, denn ich finde immer, die Eselsbrücken haben wenig Informationen, aber wichtige. Machen Sie das so ausführlich, wie Sie wollen und wenn Sie es so finden, ignorieren Sie es. Außerdem steht hier noch eine kleine Checkliste, denn es kann ja auch sein, dass ich Sie mal so Sachen frage wie: Ist dieses Ding eine Abbildungsmatrix? Wenn ja, wie kann ich das interpretieren? Oder kann es sein, dass das unmögliche Abbildungsmatrix sein kann? Zum Beispiel. Deswegen Checkliste, wenn Sie sowas sehen. Das Alpha, was da steht, die Abbildung muss ein Homomorphismus sein. Wenn das nicht so ist, haben Sie keine Chance. Die beiden Vektorräume, die man da hat, müssen insbesondere über den gleichen Körper definiert sein. Diese Dinger, die im CNU, die da stehen, müssen wirklich geordnete Bahnen sein und auch zu den richtigen Räumen. Stichwort passt alles. Passen die Größen zusammen? Steht in den Zeilen und Spalten das richtige Größenmäßig. Das sind so einfache kleine Checks, die Sie nochmal machen können, vielleicht sogar auch nachdem Sie eine Matrix gebastelt haben, so als Realitätscheck. Kann das stimmen, was ich mir da überlegt habe? Wenn zum Beispiel die Zeilen- und Spaltenanzahlen falsch sind, dann haben Sie irgendwo einen Denkfehler gemacht. Stichwort Checkliste. Ich denke jetzt so an die aktuelle Serie, an die Klausur, nein. Gut, brauchen Sie jetzt zu dem Thema noch was? Bevor wir weitermachen in der Theorie. Was fällt Ihnen noch ein, was Sie jetzt direkt loswerden wollen? Ansonsten sagen Sie schon. Na dann, auf! Die haben Namen oder sind irgendwie mit Verbsätzen versehen, aber für mich haben diese Resultate immer so Spitznamen. Und das liegt daran, dass ich gerne und viel Bahn fahre. Ich weiß, damit bin ich momentan in der Minderheit, aber ich fahre gerne und viel Bahn. Und deswegen hat dieser Satz, der den seriösen Zitat Korrespondenz von Vektorraum, Homomorphismen und Matrizen, ja, seriös, aber langweilig, mein Spitzname dafür ist ICE-Verbindung. Anführung des Beweises fest. Zwischendurch nicht irgendwas wechseln oder tauschen, nur weil uns da was nicht gefällt. Wir müssen die Basen behalten. Jetzt kommt der Apfel. Die heißt diesmal Großvieh. Sie geht von dem Vektorraum der K-Homomorphismen von V nach B, den wir schon kennen, in den Vektorraum der N-Kreis M-Matrizen über K, den wir seit der letzten Vorlesung auch so ein bisschen haben. Das sind also erstmal die Start- und Zielbereiche. Ich erkläre euch, was sie macht, aber nur damit wir mal so im Hinterkopf haben, was hier jetzt passiert. In diesem Universum leben Homomorphismen ab von V nach B. In diesem Universum leben Matrizen der Größe n kreis m, über den Körper k, über dem alles geht. So, zwei Universen, Abbildung, Matrizen. Die Abbildung, die wir jetzt definieren, schafft uns eine Verbindung von dem einen Universum ins andere. Was tut die? Viel besser damit rechnen kann,
Nee, es ist dieses rechte Universum.
Wir lernen ja gerade, dass sie beide die gleichen Informationen für uns speichern. Und wir wissen sogar, wie man hin und her kommt, wenn ich mit so einer Abbildung. Das ist das Wunder der ICE-Funktion.
Ich freue mich, wir fahren gleich an.
Kringel plus und Kringel genannt und in dem anderen auch. Und jetzt sehen wir warum. Bedeuten. Und wir haben da jetzt zwei Dinge zu zeigen. Okay, vielleicht müssen wir erstmal ein bisschen verdauen, was da steht und uns nochmal erinnern, wie diese beiden Sachen, diese beiden Universen zu Vektorrollen werden. Aber dann sind es ja eigentlich nur zwei Dinge, die wir schon oft gezeigt haben. Die Homomorphie-Eigenschaft und Bijektivität. Der großen Abbildung Phi. Was ist überhaupt zu tun?
Wir müssen zwei Dinge nehmen aus dem linken Universum und müssen die verknüpfen mit der Vektorenaddition und zeigen, dass es dann egal ist, ob ich erst abbilde oder erst verknüpfe. Und dann müssen wir das noch mit der Skalarmultiplikation machen. Heißt also auch, dass wir uns erinnern müssen, was die Addition und die Skalarmultiplikation da überhaupt machen. Wie war das nochmal? Bitte kurz erinnern, ich fange an zu schreiben.
Hinschreiben unter der Abbildung groß I.
Was sagt denn unsere Abbildungsvorschrift? Na, was auch immer diese komische Abbildung hier tut, Phi macht nichts anderes, als dass es die Abbildungsmatrix dazu erstellt. Die können wir erstmal hinschreiben.
Die Erinnerung hoffentlich. Was war nochmal die Summe von zwei Vektorraumhomomorphismen? Die bildet jeden Vektor ab, indem sie ihn einzeln abbildet mit den beiden einzelnen Abbildungen und dann das, was rauskommt, addiert. So funktionierte die Addition in diesem Vektorraum der Homomorphismen.
Gut, das müssen wir jetzt einfach nur für jeden Basisvektor hier machen. Nehmen wir uns einfach mal einen her. 2D aus V.
Ich habe ja hier irgendwas rausgekriegt und habe das mit der Basis C gut dargestellt. Die Koeffizienten sehe ich also
zusammen. Fabi schreibt es auf. Geschichte? Oh, ja, ich erzähl nochmal, was das Kästchen ist. Also, diese Gleichung habe ich gerade begründet, deswegen kriege ich das bedeutet. Dann habe ich einfach nur von oben eingetragen, dass wir das schon wussten, sodass man dann also machen kann, das haben wir uns gerade klar gemacht, wir wissen von vorher schon das. Insgesamt kommt dann also eine Gleichungskette raus, das gleich das gleich das. Dann habe ich hier noch wieder eingesetzt, dass das die Bilder verbinden. So ist das zu lesen. Ich habe einfach nur eine extra Zeile, wo all diese Matrizen nochmal stehen, vermeiden wollen. Deswegen habe ich das sozusagen. Das war der erste Teil der Homomorphie-Eigenschaft. Jetzt kommt der zweite Teil mit Lambda. Soll ich es nochmal anders hinschreiben? Ich mache das gerne. Ja? Muss ich nachdenken, mein Kopf ist zu. Moment. Sie können das andere ja behalten, wenn Sie das gut fanden, und biete Ihnen jetzt eine Alternative an. Diese Gleichung schließe ich aus dem, was vorher erklärt wurde. Und jetzt schreibe ich einen weiteren Satz hin. Insgesamt erhalten wir die Gleichung von oben, die wir gemacht haben. Matrix, die da steht. Gleich. Skalarmultiplikation im Universum der Abbildung und das ist die Skalarmultiplikation in B, die ganz normale Weltraumskalarmultiplikation aus B. Was heißt es jetzt also für uns? Wenn wir uns angucken, was mit den Bildern passiert, na, wenn ich B hoch Alpha hinschreibe, kriege ich irgendwelche Koeffizienten in der Basis C hoch. Und für Lambda mal B Alpha kriege ich dieselben Koeffizienten, aber alle wurden mit Lambda multipliziert. Das heißt, es ist so, als wenn ich die Zeile der Matrix einmal komplett mit Lambda multipliziert hätte. Und deswegen verträgt sich das mit der Matrizen-Skalarmultiplikation. Denn da mache ich ja nichts anderes, als dass ich jede Zeile durchgehend mit diesem gleichen Skalar multipliziere. So folgt also, dass die Abbildungsmatrix für Lambda-Kringel Alpha dieselbe ist, als wenn ich die ursprüngliche Matrix bilde und einfach nur überall alles mit Lambda multipliziere. Das kommt aus dieser Gleichung her. Und damit, jetzt mache ich es direkt einzeln. Wir wollen ja zeigen, Lambda-Kringel Alpha abgebildet. Wie Lambda Kringel in Klammern Alpha abgebildet mit Phi. Also gucken wir jetzt mal, wie das hin. Die Gleichung von oben darf ich einfach einsetzen. Jetzt kommt die Gleichung von hier hinten und sagt, das ist Lambda mal M Alpha B Hut B Hut. Und jetzt kommt die Definition hiervon. Das ist einfach das Bild von Alpha und Phi, haben wir gerade schon gesehen. Und der Kringel, Lambda Kringel bleibt einfach stehen. Und das ist das, was wir zeigen wollen. Die Homomorphie-Eigenschaft ist fertig. Das ist jetzt ein bisschen komisch, weil wir nämlich auf der einen Seite mit den Abbildungen Alpha und Beta selbst arbeiten, denn wir müssen ja verstehen, was die machen, um zu verstehen, wie die Matrizen aussehen. Und im Hintergrund ist aber die große Abbildung Phi, die eine komplette Abbildung nimmt und in eine Matrix übersetzt. Und diese beiden Ebenen zu trennen ist wichtig. Es gibt die Ebene der Abbildung selber, die irgendwas mit Vektoren aus V machen. Und dann gibt es die Ebene der Abbildung darüber, die eine komplette Abbildung nimmt und in etwas anderes transformiert. Es fehlt noch die Bijektivität. Ja. Etwas lauter bitte. Zweite Zeile und dann? Das habe ich gerade erklärt. Dieser Kringel ist die Skalarmultiplikation für Homomorphismen. Danke. Das ist ein normaler Malpunkt, weil B ein Vektor aus V ist und das die normale Skalarmultiplikation ist. Danke. Vielen Dank. Und hier ist es auch ein normaler Punkt, weil das jetzt die Skalarmultiplikation in B ist. Das ist das, was ich erklärt hatte, aber hier haben Sie recht, da muss tatsächlich ein Punkt hin und kein Kringel. Vielen Dank. Hier ist der Kringel richtig, denn hier sind wir im Universum der Abbildung. Hier ist der Kringel auch richtig, denn hier ist es Skalarmultiplikation für Matrizen. Danke. Jetzt kommt die Bijektivität. Isomorphismus heißt ja Homomorphismus und Bijektiv. Und jetzt haben wir ganz viele Möglichkeiten. Wir können einfach zeigen, injektiv und surjektiv. Wir können zeigen, es gibt eine Umkehrabbildung. Oder wir benutzen unseren Merksatz. Wer weiß noch den Merksatz für bijektive Abbildung? Wie kann man sich merken, was bijektiv ist mit unserem kleinen Merksatz? Die fing immer an mit jedes Element, ja? Danke! Jedes Element im Zielbereich hat genau ein O-Bild. Toll, das benutzen wir hier. Wir kennen den Zielbereich, das sind diese Matrizen da drüben. Wenn wir es schaffen, jetzt jeder solchen Matrix genau ein O-Bild da drüben zuzuweisen, dann sind wir fertig. Das machen wir jetzt einfach. Danke, dass Sie sich daran erinnert haben. Wir müssen jetzt also einfach nur zu einer gegebenen Matrix eine Abbildung basteln. Das kann ja nicht so schwierig sein. Nehmen wir uns eine Matrix, ja? Sei A mit Einträgen A und J, so wie wir es besprochen haben letzte Woche. Eine Matrix aus M, N, Kreuz, N, K. Irgendeiner. Unsere Basen B-Hut und C-Hut sind schon da. Das Einzige, was wir noch machen müssen, ist den Basisvektoren Namen geben, damit wir die gleich in die Hand nehmen können. Seien also B-Hut gleich B1 bis Bn. Das ist die richtige Größe, denn die Dimension von V ist n. Und genauso C-Hut soll bestehen aus Vektoren C1 bis Cn. Und das ist die richtige Größe, denn die Dimension von B ist m. Und jetzt nenne ich eine Abbildung klein phi, die ich mir hier sei phi eine Abbildung, die in der Menge b1 bis bn startet und nach b geht. Was ist die Idee? Ich möchte kurz die Philosophie erklären, bevor ich weiterschreibe. Warum sieht das so komisch aus? Warum habe ich nicht V und B? So, berechtigte Frage. Wir hatten doch diesen wunderbaren Satz, ich glaube 4,5, in dem stand, dass es reicht, wenn man die Bilder von Basisvektoren kennt, um genau zu wissen, was das für ein Homomorphismus ist. Und das benutzen wir. Wir schreiben nur die Basisvektoren hin. Wir bilden erstmal nur die ab. Und wie wir die abbilden, das sagt uns gleich unsere Matrix auf wundersame Weise. Und dann sagen wir, Satz 4,5, jetzt kann man das auf genau eine Weise zu einem Vektorraumhomomorphismus von V nach B machen. Und der hat als Bild unter Groß Phi genau diese Matrix als Abbildungsmatrix. Das ist die Magie der ICE-Verbindung. So, das ist die Erklärung, warum ich hier nur diese Vektoren nehme. Ich muss einfach nur sagen, was mit denen passiert. Für alle I aus der Menge 1 bis n sei das Bild von BI unter Phi definiert als der Vektor, den ich bekomme, wenn ich die Matrix-Einträge aus der i-ten Zeile nehme, von A, und die kombiniere mit den Basisvektoren C1 bis Cn. Da kommt dann irgendwas aus B raus und wir werden gleich sehen, dass das total sinnvoll ist, das zu machen. Das heißt, hier soll jetzt rauskommen AI1, i-te Zeile, erste Spalte, ja. AI1 mal C1 plus und so weiter bis AIM. Das ist ja die Anzahl der Spalten, das heißt, so viele Einträge habe ich pro Zeile. Mal Cn. Das liegt natürlich in B, das funktioniert also. Und jetzt habe ich jedem Basisvektor ein Bild in B zugewiesen. Genau die Situation aus Satz 4,5. Und jetzt wissen wir, es gibt genau eine Abbildung, die auf dieser Basis das tut, was Phi tut, und aber insgesamt von V nach B abbildet. Stichwort lineare Fortsetzung. Und da stand ja, es gibt genau eine. Und das ist nämlich dieses, es gibt genau ein Urbild. Jetzt gibt es genau ein Element, ich nenne das mal Gamma. Gibt es genau ein Gamma, genau ein Homomorphismus Gamma von V nach B, der auf der Basis B, also auf dieser Menge von Vektoren dasselbe macht wie Phi. Aus A gesagt haben und deswegen kommt hier die Matrix A raus.
Wunder der ICE-Verbindung. Sie können im Laufe der Vorlesung also immer wieder entscheiden, fühle ich mich wohler im Land der Matrize oder fühle ich mich wohler im Land der Vektorraumhomomorphismen. Je nach Fragestellung kann das unterschiedlich sein. Und jetzt kommt die nächste spannende Frage. Manchmal haben wir nicht nur eine Abbildung, sondern mehrere und wir wollen die hintereinander ausführen. Jetzt ist die Frage, Moment, ich formuliere nur den Satz noch zu Ende. Jetzt ist die Frage, wie verhält sich denn dieser Wechsel zwischen den beiden Universen in Bezug auf die Hintereinanderausführung von Abbildungen? Geht jetzt da irgendwas kaputt? Worauf müssen wir achten? Sie haben eine Frage.
Nein, bitte.
Alles klar, ich mache es gerne und weise gleichzeitig darauf hin, dass weiter in der Mitte noch Plätze frei sind, da kann man besser gucken. Jetzt, wo ein paar Plätze frei sind, können Sie ja vielleicht darauf achten, dass Sie einfach generell so ein bisschen mehr die Mitte bevölkern.
Ich weiß es nicht viel, aber ich sage es trotzdem, denn ich weiß, meine Seite echt schlecht.
Ja, noch mehr? Ich habe noch eine Hand gesehen irgendwo. Gibt es noch eine Frage? Hatten Sie noch eine Frage? Okay.
Ansonsten, irgendwo hier ist auch schon Glück.
Ja, wie verträgt sich das Ganze mit der Nehmen wir uns noch einen Vektorraum her.
dir einen Zettel. Soll ich es einmal erklären? Okay. Das ist die Abbildungsmatrix für Alpha für die Bahnen B und C. Das ist die Abbildungsmatrix für Beta für die Bahnen C und D. Und der Witz ist jetzt, dass wenn ich die multipliziere, und ich darf die multiplizieren, da die Größen zusammenpassen, aufgrund der Dimension der Vektorräume, das B ist ja in der Mitte, wenn ich die multipliziere, dann kommt automatischerweise die Abbildungsmatrix raus für die miteinander ausgeführte Abbildung, und zwar für die Basis, mit der ich angefangen habe, und die mit der ich aufgeführt habe. Darum geht das. Wir werden später sehen, warum das großartig ist, aber erstmal ist die Frage, warum das geht. Dafür müssen wir zeigen, dass die beiden Matrizen gleich sind. Und wir machen das, indem wir uns einen Eintrag der linken Matrix nehmen, an der Stelle die J, uns den hinschreiben, auf der rechten Seite den gleichen Eintrag an der gleichen Stelle ausrechnen und zeigen, dass sie übereinstimmen. Dafür brauchen wir sehr viel Notation. Thank you.
Matrix drin. Es geht ja Zeile für Zeile. Und jede Zeile schreiben wir immer diese Koeffizienten rein. Die Ite-Zeile der ersten Matrix da oben, da muss ich jetzt auf die Lambdas gucken. Und es geht um BI-Alpha. Wie sieht die Ite-Zeile denn aus? Lambda I1 und so weiter bis Lambda IN. Matrizenmultiplikation. Das war das Schlimme, die Notationsschlacht. Jetzt sind wir fertig. Seite unserer Gleichung. Jetzt kommt die linke Seite unserer Gleichung. Da müssen wir jetzt mal mit Alpha Stern Beta abbilden. Und gucken, was passiert. Wie sieht denn hier der Eintrag der Zeile und Doppelspalte aus? Der sagt uns, wenn wir den Basisvektor BI mit Alpha Stern Beta abbilden, das heißt, wenn wir in der linken Zeile sind, dann sehen wir an der J-Stelle den Beitrag, den der Basisvektor DJ in dieser Linearkombination hat. Das ist das, was wir da sehen. Das heißt, das müssen wir ausrechnen. Im Prinzip ist ja nichts Schlimmes, Schwieriges passiert, aber es ist halt eine Frage der Konzentration, dass man sich nicht zwischendurch beim Rechnen vertut. Man muss einfach immer genau wissen, wo man in der Matrix gerade ist. So, heißt, deswegen ja auch Bahnbonusprogramm. Der Bonus ist, wir haben nicht nur die ICE-Verbindung, wir haben noch einen besonderen Komfort, nämlich, dass alles, was wir hier tun, dieses Bilden von Abbildungsmatrizen, verträglich ist mit der Hintereinanderausführung von Abbildungen. Und das ist auch der Grund, warum dieses Symbol Stern bei mir sowohl für die Hintereinanderausführung von Abbildung steht, als auch für die Matrixmultiplikation. Denn das konnte ich Ihnen am Anfang noch nicht erklären, aber ich wusste natürlich, später sind das nur zwei verschiedene Ausdrucksweisen für das Gleiche. Und deswegen ist auch das gleiche Symbol da. Merksatz dazu, falls Sie Merksätze mögen. Die Hintereinanderausführung von Vektorraumhomomorphismen entspricht der Multiplikation von Matrizen. Das sind einfach nur zwei verschiedene Ausdrucksformen für das Gleiche, was mathematisch passiert. So, stellen Sie sich folgende Situation vor. Jemand gibt Ihnen eine Abbildungsmatrix. Sie haben ansonsten keine weiteren Infos. Sie wissen von wo nach wo, bla bla bla. Sie haben eine Matrix. Die Matrix ist schrecklich. Es sind furchtbar hässliche Einträge. Niemand möchte damit rechnen. Sie suchen also einen Weg, die Matrix irgendwie zu vereinfachen, die irgendwie schöner zu machen, damit Sie mit der gleichen Abbildung leichter rechnen können. Dafür brauchen wir jetzt ein Rezept. Irgendwo war eine Frage. Ich glaube, ich habe gerade was. Ja? Ja, klar. Ja. Merksatz die zweite. Die Hintereinanderausführung von Vektorraumhomomorphismen entspricht der Multiplikation von Matrizen. So, und jetzt? Manche Basen sind zum Rechnen praktischer als andere, also wollen wir die Möglichkeit haben, irgendwie zwischen Basen hin und her zu wechseln. Wenn wir merken, ah, die ist doof, die Matrix sieht blöd aus, mit der will ich nicht rechnen, vielleicht finde ich eine bessere. Deswegen kommen wir zum Thema Basiswechsel. Wir fangen an mit einer einfachen Definition. Wir zeigen ein bisschen was und dann kommt ein Beispiel, wo ich all diese Konzepte einmal alle erkläre. Nicht wirklich was beweist. Wir wissen das alles schon. Aber es ist wichtig. Deswegen sollte es Satz heißen. Und bei mir heißt es einfach Basiswechsel. Aber wenn Sie möchten, können Sie sich das gerne abspeichern als Basistransformationssatz. Viele Leute nennen das so. getrennte Räume haben, V und B.
Es gelten Generalvoraussetzung 4. Und jetzt haben wir insgesamt 2 geordnete Basen für V und 2 für B. Es seien B1 Hut und B2 Hut. Geordnete K-Basen von V. Genau wie es geht. Umso schneller, je mehr Nullen da drin stehen. Wenn Sie also für ein Computerprogramm die Wahl haben, ob Sie dem eine Abbildungsmatrix geben, die sehr stark besetzt ist, mit wenig Nullen oder einem mit vielen Nullen, ist klar, welche Sie nehmen. Das heißt aber, Sie müssen irgendwie wissen, wie Sie von der einen zur anderen kommen. Das hat also ganz, ganz praktische Anwendungen. Das ist nicht nur so zum Spaß, weil ich gleich Matrizen
Thank you.
Okay, Beweis. Ich habe ja gesagt, es geht. Beispiel. In diesem Beispiel müssen wir uns zuerst erinnern, ich wisch mal eine eine Tafel und gebe Ihnen Zeit, sich kurz zu erinnern an Beispiel 5.4. In Beispiel 5.4 haben wir nämlich einmal so eine Basis gewechselt, von einer Basis zu einer anderen. Das war der Anfang des Beispiels. Und dann ging das Beispiel weiter und wir haben eine Abbildungsmatrix ausgerechnet. Vielleicht blättern Sie einmal kurz zurück, während ich die Tafel wische, gucken Sie sich nochmal an, was diese Matrizen waren. Erinnern Sie sich, was da los war. Und dann decke ich hier weiter auf und wir gucken uns den Rest des Beispiels an. Deswegen Übungsaufgaben, die genau jetzt diesen Stoff nochmal vertiefen, damit Sie in der Klausur dann fit sind bei dem Thema. Beispiel 5.8, wir haben uns jetzt erinnert, ne? Wir haben uns alle erinnert, gut. Dann schreibe ich hier nochmal ein bisschen was, oder lese nochmal ein bisschen was vor. Wir haben den Körper der reellen Zahlen und dann haben wir zwei Vektorräume darüber. Einmal V, das ist R3, einmal W, das ist R². Dann haben wir uns Basen vorgegeben in dem Beispiel und wir hatten auch eine Abbildung. Das ist alles immer noch Erinnerung, haben wir alles schon ausgerechnet. Wir hatten diese Basen, wir hatten die Abbildung Phi, hatten irgendwelche Infos, was Phi macht. Das brauchen wir jetzt gerade gar nicht mehr, denn wir haben ja die Abbildungsmatrix, da sind alle Infos drin. Wunderbar, die Abbildungsmatrix steht da, da könnte man jetzt sagen, naja, so schlecht sieht die nicht aus. Die Einträge sind schon ganz okay. Vielleicht können wir es ja noch ein bisschen verbessern. Also probieren wir unser Glück mit einem Basiswechsel. Ich denke, das sollten wir noch behalten, damit wir das sehen. So. Ich möchte mal, dass, also die Idee ist ja, man weiß häufig nicht, welche Basis einem eine schönere Matrix gibt, aber was viele Leute gerne machen, ist ein Wechsel zu den Standardbasen, einfach weil dann Linearkombinationen schnell zu erkennen sind. Deswegen üben wir das jetzt einmal, Wechsel zur Standardbasis, ausgehend von anderen Basen. Und auch da haben wir ein Beispiel 5.4 ja schon vorgearbeitet. Wir hatten da schon die Basiswechselmatrix, nur wussten wir da noch nicht, dass die so heißt. Wir haben da den Wechsel gemacht von der Standardbasis B0 Hut von Frau in die Basis B Hut, mit der wir hier gearbeitet und die Abbildungsmatrix hingeschrieben haben. Heißt also jetzt, wenn wir für V und W jeweils die geordnete Standardbasis nehmen wollen, eine neue Abbildungsmatrix basteln wollen, dann sagt unser Satz, ich gehe hier drüben hin, da wollen wir hin, unsere Abbildungsmatrix, die oben steht, ist die in der Mitte mit B Hut und C Hut. Und jetzt wollen wir wechseln zu den Standardbasen. Das heißt, wir müssen einmal links was dranhängen, wo wir wechseln, innerhalb von V. Und da wollen wir dann von der Standardbasis hin wechseln zu der, die wir haben. Und auf der anderen Seite brauchen wir auch nochmal Basiswechsel, aber dann von der Basis C Hut, die wir haben, hin zur Standardbasis hin. Das ist der Plan. Wir brauchen also zwei Basiswechselmatrizen, aber eine haben wir schon. Die steht schon da. Die haben wir schon ausgerechnet. So, heißt also 2 von 3, eine Matrix fehlt noch. Wir brauchen noch den Basiswechsel innerhalb von B, also von der Basis C Hut, die wir gegeben haben, zur geordneten Standardbasis von B. Und Basiswechsel kann man gar nicht oft genug üben. Was machen wir? Wir nehmen die Vektoren aus der Basis, die wir haben, und stellen sie in der anderen Basis dar. Und die Koeffizienten, die wir dafür brauchen, die kommen in die Basiswechselmatrix. Machen wir das mal ganz langsam. Wenn wir den Basisvektor C1 aus der Basis C Hut darstellen wollen, mit Hilfe der Standardbasis von B, was haben wir dann? Der Vektor war 2,0. Und die Standardbasis, zu der wir hinwollen, besteht aus den Vektoren 1,0 und 0,1 in dieser Reihenfolge. Naja, sehen wir einfach, da haben wir 2 mal den ersten und 0 mal den zweiten. Das heißt, die Koeffizienten, die wir uns merken müssen, sind 2 und 0 in dieser Reihenfolge. Das gleiche mit dem zweiten Vektor, der war 1, 1. Na gut, einmal der erste, einmal der zweite, alles klar. War jetzt nicht so schwierig. Das heißt, die Matrix, die wir kriegen, sieht aus 2, 0, Entschuldigung, für Sie, 2, 0, 1, 1. Und da steht sie ja schon. Soweit. Wir haben also alle Zutaten für den Basiswechsel. Ursprüngliche Abbildungsmatrix, Basiswechsel im Startbereich, Basiswechsel im Zielbereich. Das Einzige, was noch übrig bleibt, ist zu multiplizieren. Also würde ich hier gerne irgendwie didaktisch sinnvoll mal gucken. Das kann ich jetzt wieder nicht, aber... Oh, gar nicht. Total versagen. Moment. Ja, nee, ich habe gerade schon gesucht, ich habe nicht genug Abdeckblätter. Aber das ist ein guter Anfang. So, denn jetzt sehen wir nochmal die 3 Matrizen, die wir multiplizieren wollen, in der richtigen Reihenfolge. Bitte immer einmal noch kurz den Sanity-Check machen. Ist das da in der richtigen Reihenfolge? Darf ich die multiplizieren? Passt das alles so? Und dann fangen wir an, das auszurechnen. Und dann kommt was raus. Eine neue Matrix. Die können wir auch interpretieren. Denn wir wissen ja, dass das wieder eine Abbildungsmatrix ist, aber diesmal halt zu anderen Basen. Und diesmal hatten wir Glück, die Matrix, die rauskommt, ist tatsächlich irgendwie ein bisschen schöner. Ist zwar eine Null weg, aber dafür sind es nur noch ganzzahlige Einträge. Super. Läuft manchmal anders. Manchmal macht man das und denkt sich hinterher, warum zur Hölle, was war das für eine blöde Idee. Gut. Hier ist also die Matrix übersichtlicher geworden. Wichtig für uns ist eigentlich nur, uns zu merken, wie geht das, warum funktioniert es. Und wir müssen irgendwie im Hinterkopf behalten, vielleicht läuft uns mal eine Basis über den Weg mit einer besonders schönen Abbildungsmatrix. Was schön heißt, wird uns im Rest der Vorlesung noch ganz viel beschäftigen. Und dann ist gut zu wissen, dass man da hinkommt, per Basiswechsel. Das ist die Philosophie. Okay, ich lasse es mal noch einen Moment da, je nachdem, vielleicht wollen Sie sich noch Notizen da reinmachen. Aber das Beispiel ist ansonsten fertig und ich möchte schließen mit der Definition, die das nächste Thema innerhalb dieses Kapitels einleitet. Da haben wir wieder unsere Generalvoraussetzung. Und jetzt möchte ich sagen, was es heißt, dass eine Matrix invertierbar ist. Wir haben ja schon von invertierbaren Abbildungen gesprochen. Das sind die bijektiven oder die umkehrbaren. Wir haben die Korrespondenz zwischen Matrizen und Homomorphismen. Da könnte man sich ja fragen, gibt es für Matrizen auch so ein Konzept wie Invertierbarkeit? Die Antwort ist ja. Wenn wir jetzt an den Ring der Matrizen denken, den wir da haben, dann haben wir da ja ein Einzelelement, nämlich die Einheitsmatrix. Und das Naheliegendste, was man sich überlegen kann als Invertierbarkeit, ist sowas wie, naja, man findet für dieses A so eine Partnermatrix und wenn man die multipliziert, kommt die Einheitsmatrix. Nur festhalten, wenn es so ein M gibt, dann bezeichnen wir das mit A hoch minus 1, damit man sieht, aha, Inversus. Und wir nennen das dann die zu A inverse Matrix. M heißt dann, und wenn es eine gibt, ist die eindeutig bestimmt. Wie kommt man hier auf eine Gruppenstruktur? Was hat dieses Invertieren zu bedeuten? Das ist nämlich sehr interessant und manches davon brauchen wir auch hier in der Vorlesung. Das kommt dann nochmal und ich erzähle noch was dazu. Aber so in der Ausführlichkeit, wie ich das gerne machen möchte, habe ich gedacht, mache ich das einfach in der Podcast-Folge. Dann können Sie so viele oder so wenig Detail für sich mitnehmen, wie Sie gerne möchten. Und ich habe noch eine weitere Bemerkung zu dem Thema, bevor wir dann morgen so richtig einsteigen. Man kann Matrizen Invertierbarkeit nicht so ohne weiteres ansehen. Es gibt ein paar Tricks und natürlich ist Ziel dieses Kapitels, dass wir auch ein paar Tricks lernen und auch ein bisschen Theorie dazu. Aber wenn Ihnen jemand irgend so eine Matrix dahin schreibt, dann haben Sie auf den ersten Blick wahrscheinlich keine Chance zu sehen, ob die invertierbar ist oder nicht. Das ist einer der Gründe, warum wir da jetzt Theorie reinstecken und gucken, wie kann man erkennen, ob Matrizen invertierbar sind und warum ist es eigentlich wichtig für uns. Morgen geht's weiter.